Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Thema haben wir heute geistliche Leitung und hören dazu aus 2. Mose 32 als Lesung einige Verse, nämlich die Verse 25 bis 29. 2. Mose 32, 25 bis 29. Voraus ging die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Mose war ja, wir wissen, auf dem Berg in der Begegnung mit Gott, hat dort die Tafeln mit den Geboten empfangen, kommt runter, sieht, wie Israel ums goldene Kalb tanzt, zerschmettert die Gesetzestafeln in seiner Entrüstung. Und da geht es nun weiter, Vers 25. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott. Da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte. Und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Herr, wir danken dir, dass wir auch heute wieder zusammenkommen dürfen in deinem Namen. Danken dir für alle Geschwister, für alle Menschen, die du hergeführt hast, für alle, die auch von zu Hause aus mithören. Danken dir für alle Bewahrung bis auf diesen Tag, wollen aber auch gleich zu Beginn des Gottesdienstes für alle die bitten, die nun auch von diesen Hochwasserfluten betroffen sind, von Erdrutschen und allem Möglichen, dass du ihnen gnädig bist, dass du dem ganzen Regen, wenn es möglich ist, Einhalt gebietest. Wir wissen, es reicht ein Wort von dir, um auch diese Mächte der Natur, seien sie menschlich beeinflusst oder nicht, zu stoppen. Wir danken dir auch im Rückblick auf diese Woche für manche erfreuliche Entwicklung, dass längst überfällig die unsägliche und menschenverachtende Duldungspflicht im Blick auf die Corona-Spritze für die Soldaten wohl beseitigt wurde, wie zu lesen und zu hören war, dass es wirklich auch so von uns umgesetzt ist und wird und du auch mit diesen Menschen bist, auch mit den Soldaten, die bis zum Schluss nicht aufgegeben haben, mit ihren Anwälten gekämpft und dieses Ziel nun doch auch dank deiner Gnade erreichen konnten. Danken dir auch, dass der slowakische Regierungschef Fico nach diesem Mordanschlag, der wohl von gewissen Kräften im Hintergrund gesteuert und in Auftrag gegeben war, weil Fico nicht so ganz auf der Linie der neuen Weltordnung mitmachen wollte, dass es ihm wieder besser geht, sei du auch mit ihm und seiner Familie weiterhin. Wir danken dir auch, dass Michael Sturzenberger diese Attacke, diesen Messerangriff von vorgestern überstanden hat, die Operationen gut verlaufen sind. Sei du auch mit ihm und gib du ihm wieder neue Kraft, Weisheit. Und wir danken dir, dass wir auch selber unter deinem Schutz und Segen heute diesen Gottesdienst feiern dürfen, dass du in unserer Mitte bist, dass dein Wort Menschenherzen erreicht und dass du uns auch in wichtigen Fragen, auch dieses wichtige Thema geistliche Leitung der Gemeinde, uns durch dein Wort veranschaulichst zum Segen und Heil der Gemeinde und zum Ruhm zur Ehre deines Namens. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als weiteres Gotteswort hören wir zur Predigt Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17 zum Thema geistliche Leitung, Gemeinde Jesu zwischen Basisdemokratie und Monarchie. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Geistliche Leitung, Gemeinde zwischen Basisdemokratie und Monarchie. Mit diesem Thema habe ich mich schon vor 12 Jahren sehr intensiv befasst, als damals 2 mit Lüge und Intrige versucht haben, die Macht in der Gemeinde an sich zu reißen. Und wir standen da ganz im Spannungsfeld auch dieses heutigen Themas. Die Materialsammlung, die wesentlichen Gedanken habe ich alle damals schon zusammengetragen und dachte, nun, es ist an der Zeit, das mal in Form einer Predigt dann auch auf den Punkt zu bringen. Ein ganz typisches Vorgehen von Verwüstern der Gemeinde ist, wenn sie in einem Leitungsamt sind, dann beanspruchen sie die vermeintliche Macht ihres Amtes gegen die Gemeinde ohne Wenn und Aber. Sie wedeln fortlaufend mit der Satzung oder bei Bedarf auch mit der Bibel, aus der sie ihre vermeintliche Macht ableiten, verweisen auf ihre vermeintliche göttliche Berufung und versuchen die Gemeinde mit der Macht ihres Amtes platt zu machen, um nach eigenem Gutdünken über die Gemeinde herrschen zu können. Sie enttarnen sich selbst als absolute Diktatoren. Wenn sie nicht in einem Leitungsamt sind, das war vor 12 Jahren der Fall, dann fordern sie demokratische Entscheidungen. In Wirklichkeit hoffen sie, durch Manipulation, Lügen, Intrigen und Einschüchterung eine Mehrheit der Gemeinde auf ihre Seite zu ziehen und die von Gott eingesetzte Gemeindeleitung auf diese Weise auszuhebeln. Tatsächlich achten sie sowohl Entscheidungen der Gemeindeleitung wie auch Mehrheitsentscheidungen der Gemeindeversammlung nicht im geringsten, wenn diese ihren Wünschen nicht entsprechen. Diese Grundmuster haben wir in den vergangenen Jahren eindrücklich nach beiden Vorgängen eindrücklich und erschreckend erlebt. Das erleben wir heute auch in der Politik. Es ist gar nichts Außergewöhnliches. Da reden zum Beispiel die Herrschenden zwar viel und wohlfeil von Demokratie, gleichzeitig aber kann ein Regierungsmitglied in aller Öffentlichkeit kundtun, dass sie der Wille des Wählers, des Souveräns, nicht im geringsten interessiert. Dabei ist doch das Wesen der Demokratie, dass das Volk durch Wahlen Menschen bevollmächtigt, die Interessen des Volks im Namen des Volks zu vertreten. Wenn eine Regierung aber die Interessen des Volks nicht mehr vertritt, haben wir in Wirklichkeit keine Demokratie mehr. Dann haben sich die Herrschenden vom Volk getrennt, sich mit ihrer Macht verselbstständigt und über den Souverän gestellt. Und damit haben sie die verfassungsmäßige Ordnung unseres Landes auf den Kopf gedreht. Ob man das dann Oligarchie nennt oder Diktatur oder Totalitarismus, das mögen Politologen entscheiden. Mit Demokratie heißt, das Volk herrscht, hat das jedenfalls nichts mehr zu tun, wenn einem der Wille des Volkes explizit öffentlich kundgetan am allerwertesten vorbeigeht. Was ist nun für die Gemeinde Jesu die richtige Form der Leitung? Vor 12 Jahren stand unsere Gemeinde zwischen 2 Ansprüchen. Die Geschäftsführung des Bundes, dem wir damals noch angehörte, versuchte, basisdemokratische Regeln durchzudrücken. Soweit man damals berichtet wurde, ist ein basisdemokratisches Verständnis von Gemeinde und Gemeindeleitung bei den Baptisten weit verbreitet. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es wurde mir damals so erzählt. Unsere Gemeinde aber steht von ihrer ganzen Geschichte her nicht in baptistischer, sondern in brüdergemeindlicher Tradition. Und so konnte anhand von Protokollen nachgewiesen werden, dass die Gemeinde seit jeher, also schon seit vielen Jahrzehnten, vom Brüderrat geleitet wird und der Brüderrat die geistlichen Entscheidungen zum Beispiel auch über Ausschlüsse trifft und nicht die Gemeindeversammlung. Also Basisdemokratie oder geistliche Leitung durch den Brüderrat war damals eines der spannenden Kampfthemen. Was entspricht der Bibel, der von Gott selbst der Gemeinde gegebenen Ordnung? Die Antwort ist zumindest theoretisch sehr einfach und klar. Volk Gottes, ob im Alten Bund oder als Gemeinde Jesu, ist niemals Demokratie, sondern Theokratie, Gottesherrschaft. Kyrios ist Jesus Christus, steht davon. Wer es schon mitbekommen hat, Kyrios heißt Herr auf Deutsch. So steht es ganz programmatisch vorn neben unserem Kreuz und gibt damit auch die Ordnung der Gemeinde im Kern schon vor. Jesus herrscht. Demokratie dagegen, wir haben es gehört, heißt, das Volk herrscht. Der Wille des Volkes soll geschehen. So sprechen auch Gerichte in unserem Land ihre Urteile hoffentlich immer noch im Namen des Volkes. Als Ausdruck dafür kann man so auch im Internet nachlesen, dass die Rechtsprechung wie alle Staatsgewalt gemäß Artikel 20 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz vom Volk ausgeht. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Demokratie. Man nennt das auch Volkssouveränität. Auch der Richter ist demokratisch recht verstanden, nicht den Herrschenden, sondern dem Volk verpflichtet. Vor ihm hat er Rechenschaft abzulegen, denn von ihm ist er berufen, von ihm, vom Volk, hat der Richter die Autorität seines Amtes, wenn er denn eine hat. Wenn Richter nicht mehr umfassend und tatsächlich im Namen des Volkes Recht sprechen, haben sie keine demokratische Legitimation mehr. Theokratie dagegen heißt, Gott herrscht. Gottes Wille ist letztlich einzig und allein von Bedeutung. Das Volk lebt dann unter dem maximalen Segen des Herrn in Frieden und Wohlstand, wenn es den Willen Gottes tut. Wo es hinführt, wenn das Volk mitsamt den Herrschenden den Willen Gottes nicht tut, sehen wir leider aller Orten, so wie vorgestern beim Messerangriff eines 25-jährigen Afghanen auf den bekannten Islamkritiker Michael Stürzenberger. Auch ein Polizist und offenbar noch ein weiterer Mann wurden dabei lebensgefährlich vom Afghanen verletzt. 2015 habe ich in der Predigt der Christ und der Fremde detailliert dargelegt, wie Gott die massenhafte Einwanderung von nicht integrationswilligen Fremden beurteilt und was das für ein Volk bedeutet. Wir halten als erstes also mit Nachdruck fest, in Kirche und Gemeinde geht es nicht um den Willen des Volkes, sondern um den Willen Gottes. Auf Gemeinde übertragen, es geht nicht um den Willen der Gemeinde, es geht um den Willen ihres Herrn. Volkskirche ist deshalb ein Widerspruch in sich, ein Ding der völligen Unmöglichkeit. Geistlich geordnete Leitung, ganz wichtig, das schon zu sehen, gehört schon zum Wesen Gottes selbst. Wir rühren da wieder an das Geheimnis der Dreieinigkeit und wir sehen schon als Kennzeichen Gottes innerhalb der göttlichen Dreieinheit, innerhalb des Miteinanders von Vater, Sohn und Heiligem Geist, diese Leitungsstruktur. Der Vater ist das Haupt, sagt 1. Korinther 11 eindeutig. Der Sohn ist dem Vater gehorsam. Und beide, der Vater und der Sohn, senden gemeinsam den Heiligen Geist aus. Und der Heilige Geist wiederum verherrlicht nicht selbst, da geht jetzt die Leitungsstruktur von unten nach oben, der Heilige Geist verherrlicht den Vater. Wir haben also schon innerhalb der drei einen Person Gottes geordnete Leitungsstrukturen. Und diese Leitungsordnung sehen wir dann auch bei Adam und Eva schon im Garten Eden. Adam ist das Haupt, er trägt die Verantwortung. Später legt der Herr die geistliche Leitung des Volkes in die Hände der sogenannten Erzväter Abraham, Isaak und Jakob. Am Ende der Sklaverei in Ägypten beruft sich der Herr den Mose, dann den Josua, schließlich die Richter, alles Männer, zur Deborah, siehe Orientierung Nummer 20. Ein Bruch kam mit den Königen, ein massiver Bruch. Wenn wir spannend die Geschichte lesen, bei Samuel, als das Volk zu Samuel kommt, sagt, wir sollen einen König haben. Mit ihnen, mit den Königen geht's abwärts. Denn ein irdisches Königtum war das, was das Volk gegen Gott wollte. Auch das Königtum des Hauses David steht in gewisser Hinsicht unter dieser Schieflage, bis Gott die von ihm gewollte Leitungsordnung durch den Sohn Davids, den wiederkommenden Christus, eines Tages wiederherstellen wird. Erst dann, unter den geistlich geordneten Leitungsstrukturen des tausendjährigen Reichs, wird Israel im Segen und zum Segen sein. Dieses göttliche Leitungsprinzip setzt sich im Neuen Bund fort. Wir wissen es, Jesus beruft die Apostel und diese, das weiß man dann meistens nicht mehr so ganz genau, obwohl es die Bibel sagt, da gibt es dann oft schon viel Unklarheit, die Apostel wiederum berufen die nächste Generation von Bischöfen und Ältesten. Geistlich gesehen ist es dabei immer der Herr selbst, der sich die Leitung seines Volkes bzw. seiner Gemeinde beruft. So lesen wir Epheser 4, Vers 11. Und er, nämlich der Herr, hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Wichtig ist hier, das Priestertum aller Gläubigen hebt die geistlichen Leitungsstrukturen nicht auf. Ein Irrtum, dem man in vielen Gemeinden aufsitzt. Es wird oft übersehen. Es sind wohl alle Kinder Gottes vom Geist Gottes begabt, aber es sind deshalb noch lange nicht alle zu Hirten und Lehrern, noch lange nicht alle ins Leitungsamt berufen. Das muss man feinsäuberlich unterscheiden. Der Herr gibt einem jeden seine ganz spezifischen Gaben und beruft einen jeden in aller Regel auch ganz spezifisch in die Aufgabe, zu der er jemanden begabt hat. Katastrophal wird's, wenn Menschen in Aufgaben drängen, für die sie nicht begabt und nicht berufen sind. Es ist auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass der Herr dann die Berufenen ohne weiteres auch begaben würde. Das kann zu sehr leichtsinnigen Entscheidungen führen. Der allmächtige Gott kann das ohne Zweifel auch tun. Er kann auch nachträglich jeden begaben, wie er will. Selbstverständlich, er ist der allmächtige Gott und er tut's da und dort auch. Aber willkürlich darauf zu vertrauen, wäre ein Vorgang, der erheblich ins Auge gehen kann. Denn der Grundsatz ist, Gott beruft die von ihm Begabten und er begabt nicht notwendigerweise die Berufenen. Wie anders wäre es in Kirchen und Gemeinden, wenn der Herr alle Berufenen tatsächlich auch geistlich begabt hätte, liebe Geschwister. Und wie viel Stress wäre uns in den vergangenen 12 Monaten erspart geblieben. Dabei sollen die Ältesten nicht über die Gemeinde herrschen. Siehe 1. Petrus 5, die Verse 2 und 3. Hütet die Gemeinde, die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Ganz wichtig. Auch die Gemeindeglieder, wenn sie denn wirklich wiedergeboren sind durch Wasser und Geist, haben den Geist Gottes, sind vom Geist Gottes geleitet und zur Erkenntnis seines Willens grundsätzlich befähigt. Deshalb, diesem Missverständnis bin ich in einer früheren Gemeinde begegnet, da ist auch der Vorstand in der Haltung ungefähr aufgetreten, das wurde sogar einmal recht pikant formuliert, als Throne der Vorstand, so ganz dicht unter dem Thron Gottes, weit, weit, weit abgehoben. über der Gemeinde. Nein, auch diesem Missverständnis muss man ganz entschieden begegnen. Die Ältesten thronen nicht hoch über den Wolken, dicht unter dem Thron des himmlischen Vaters. Nein, sie sind ganz bescheiden Teil der Gemeinde, wenn auch vom Herrn der Gemeinde vorgesetzt, so zugleich doch Brüder unter Brüdern und Schwestern in die Gemeinde hineingestellt. Sie leiten die Gemeinde nicht durch Entmündigung, Bevormundung, Verordnungen, Herrschaft, sondern vor allem durch das eigene Vorbild und durch das Verkündigen des Wortes Gottes. Die Ältesten haben die geistliche Leitung der Gemeinde inne, beziehen die Gemeinde aber so weit wie möglich mit ein. In unserer Satzung ist zum Beispiel auch ganz wichtig geregelt, dass bei der Berufung von Ältesten darauf zu achten ist, dass sie das erforderliche Vertrauen der Gemeinde besitzen. Die Gemeinde unterstützt und begleitet die Gemeindeleitung in ihrer Arbeit, insbesondere durchs Gebet, wo nötig, natürlich auch durchaus durch kritisches Feedback, durch geistliches Mitdenken, durch offenes Gespräch. Wie das Miteinander von Gemeindeleitung und Gemeinde praktisch aussehen kann, sehen wir beispielhaft an der Berufung des Matthias. Judas Ischariot hatte seinen Herrn verraten, Selbstmord begangen, jetzt waren die 12 nur noch 11. Der Petrus schloss messerscharf, biblisch grundsätzlich völlig richtig, das kann so nicht bleiben, beruft sich auch aus dem Wort des Alten Testaments und tritt vor den Kreis der Brüder. 120 an der Zahl, sagt uns Apostelgeschichte 1,20 folgende, und Petrus leitet die Berufung des Ersatzes für Judas, den Verräter, ein. Jetzt sehen wir die wichtigen Details. Petrus als Apostel gibt die geistlichen Maßstäbe vor. Er sagt nicht, jetzt sucht mal, sondern er sagt, die und die und die und die Kriterien müssen erfüllt sein. Ein Apostel muss Augenzeuge sein, der von Anfang an, von der Taufe des Johannes bis zur Auferstehung Jesu, live mit dabei war. Zwei werden gefunden, für die das zutrifft. Sie beten, sie werfen das los, vermutlich tun das die Apostel vor der Gemeinde. Allerdings geschah das noch nicht vor Pfingsten, so erkläre ich persönlich mir zumindest das, sie hatten noch nicht die nötige Leitung des Heiligen Geistes. Ich habe diese Vermutung mit einem Fragezeichen versehen. Es ist vielleicht eine kühne Vermutung, ich habe sie trotzdem. Das Werfen des Loses kommt meines Wissens im Neuen Testament nicht mehr vor. Und von Matthias hören wir im Weiteren auch nichts. Wir sehen, der Petrus hat's gut gemeint. Der Petrus hat sich an dem orientiert, was er an Regeln des Vorgehens vom Alten Testament her kannte, hat aber noch nicht ganz kapiert, dass der Herr da und dort jetzt etwas andere Wege geht. Und der Herr hat sich dann selbst, wie wir alle wissen, statt des Matthias den Paulus als 12. Apostel berufen. Ein ähnliches Zusammenwirken von Aposteln und Brüdern sehen wir auch bei der Berufung der 7 Diakone, Apostelgeschichte 6. An die Apostel wird das Problem herangetragen, dass die griechischen Witwen bei der Armenspeisung übersehen werden. Wir sehen schon in diesem ersten Schritt einen ganz wichtigen Punkt von geistlicher Leitung der Gemeinde. Wenn irgendwas im Argen liegt, dann redet man nicht hintenrum. Fatal, macht Gemeinde kaputt. Merkt euch das bitte auch für die weitere Zukunft, wenn ich vielleicht schon längst beim Herrn bin, aber wir hoffen, dass wir alle miteinander entrückt werden. Aber merkt es euch, wenn irgendwas im Argen liegt, man redet nicht hintenrum, sondern man geht zur Gemeindeleitung. Genauso haben sie es gemacht. Da wurden die griechischen Witwen bei der Armenspeisung übersehen und sie tun das einzig Richtige, sie gehen zu den Aposteln und sagen, liebe Brüder, da liegt was im Argen, ihr müsst euch darum kümmern. Daraufhin, nächster Schritt, rufen die Apostel eine Gruppe von Brüdern zusammen und delegieren dann den nächsten Schritt an die Brüder, geben aber auch hier wieder die geistlichen Maßstäbe weiter. Also die geistliche Leitung, die geistliche Priorität, der Vorrang bleibt bei den Aposteln, nachzulesen Vers 3. Und dann wieder ganz entscheidendes Detail, sagen die Apostel, welche wir bestellen mögen. Im Sinne von ins Amt einsetzen, wörtlich einsetzen. Das heißt, die Apostel bestellen die sieben Diakone, nicht die Gemeinde. Die Gemeinde wirkt mit bei der Auswahl. Aber die ganzen Entscheidungsprozesse laufen wesentlich über die Apostel, über die Gemeindeleitung. Wir sehen, der äußere Vorgang der Berufung kann je nach Situation und Amt, in das berufen wird, etwas variieren. Das Prinzip aber bleibt dasselbe. Die geistliche Leitung der Berufung liegt in den Händen der Apostel. Und so sehen wir es auch bei der Einsetzung von Ältesten in verschiedenen neu entstandenen Gemeinden des Neuen Testaments, etwa in Titus 1, Vers 5 bis 9. Oft ist so ganz am Rande erwähnt, dass man leicht drüber wegliest, schreibt der Paulus an seinen Mitarbeiter Titus, also Titus 1, 5 bis 9, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Die Ältesten werden also auch hier wiederum nicht von der Gemeinde berufen, sondern vom Beauftragten des Paulus bestellt, ins Amt eingesetzt. Wir sehen, wie groß die geistliche Autorität des Paulus ist, dass nicht nur er selbst, sondern eine Stufe weiter runter, der von ihm Beauftragte, diese Autorität hat. Auch bezüglich der ersten Missionsreise lesen wir Apostelgeschichte 14, Vers 23, nachdem sie, in diesem Falle Paulus und Barnabas, ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten. Apostel, Paulus und Barnabas bestimmen die Ältesten. Ob und in welcher Weise bei dieser Berufung der Ältesten durch Timotheus, Titus, Paulus, Barnabas die Gemeinde einbezogen war oder nicht, wird nicht gesagt. Aber wir haben gesehen, auch wenn die Gemeinde mit einbezogen wird, geschieht das nie so, dass die Apostel ihre geistliche Leitung im Gesamtgeschehen aus der Hand geben. Geistliche Leitung in der Hand von Gott berufener Brüder ist als Prinzip wichtig in Fragen der Gemeindezucht auch. In Korinth, anderes Beispiel, gab es einen sehr schweren Fall von Unzucht. Und ganz wichtig, Paulus schreibt den Korinthern in Korinther 5 jetzt nicht, diskutiert mal in der Gemeinde, wie ihr das halten wollt. Er ordnet aus der Ferne an, was zu tun ist. Matthäus 18, Vers 17 sagt Jesus auch nicht, dass der Ausschluss von der Gemeinde beschlossen wird, sondern dass die Sache vor die Gemeinde zu bringen ist. Der Sinn ist hier nach Matthäus 18 nicht, dass in der Gemeinde diskutiert wird, sondern dass der Sünder vor und von der Gemeinde ermahnt wird. Außerdem spricht Jesus, hier dürfte sehr wichtig sein, soweit ich es verstehe, von einer persönlichen Angelegenheit zwischen zwei Brüdern oder Schwestern, nicht von einem grundsätzlichen Konflikt in der Gemeinde. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig zu beachten. Wer Spaltungsversuche und Machtkämpfe von Intriganten in die Gemeinde hineinträgt und vor der Gemeinde klären will, wird damit in der Regel die Parteiung und Spaltung und das Ausmaß an Verletzungen nur vertiefen. Manchmal lässt sich's nicht vermeiden aufgrund der Situation. Aber liebe Geschwister, wir haben ja im vergangenen Sommer auf hochdramatische Weise erlebt, was passiert, wenn in einer Gemeindeversammlung die Früchte von Intrige, Hetze, Spaltung urplötzlich sich entladen. Das war nicht schön. Das war, muss man auch ganz ehrlich sagen, von beiden Seiten nicht schön. Aber es war die im Grundsatz, weil wir alles noch Menschen sind, noch nicht bis in die letzte Phase unseres Wesens durchgeheiligte, fehlerfreie Geist gestalten. Deshalb liegt es in solchen Situationen, dass auch menschliche, auch falsche menschliche Reaktionen nach außen brechen. Und insoweit war es leider, was wir da erlebt haben, ich nur vom Hören sagen draußen unter der Linde, die unvermeidliche Folge dessen, was geschieht, wenn keine Gemeindeleitung mehr da ist, die den Konflikt in geistlicher Weise lösen kann. Dann prallen die auseinandergerissenen Teile der Gemeinde mit Wucht aufeinander, leider auch mit ungeistlichen Eskalationen. Der Verantwortliche dafür war sich dessen übrigens voll bewusst, eindeutig, und hat deshalb vorgehabt, wie mir persönlich mitgeteilt wurde, aus erster Hand einen privaten Sicherheitsdienst zu engagieren. So wollte er den zu erwartenden Putsch gegen sein diktatorisches Verhalten mit Gewalt niederschlagen lassen. Man muss sich das mal vorstellen, eine Gemeindeversammlung begleitet durch einen privaten Sicherheitsdienst, um die Unruhe, die man selber gestiftet hat, dann mit Gewalt zu unterdrücken. Gott sei Dank konnte ihm das ausgeredet werden. In welcher Weise sonst die Gemeindeversammlung letzten Sommer womöglich eskaliert wäre, liebe Geschwister, das will ich mir lieber gar nicht vorstellen. Stellt euch vor, da wäre ein Sicherheitsdienst da gewesen, der versucht hätte, einige von unseren Brüdern und so weiter mit Gewalt aus der Kirche zu entfernen. Stellen wir uns das Weitere lieber nicht vor. Aber wir sehen, zu welchen Mitteln bestimmte Menschen und Verwüster der Gemeinde bereit sind zu greifen. Und dass sich dann in einer Gemeindeversammlung entsprechend entlädt. Geistliche Leitung ist insbesondere in Konfliktsituationen von ganz entscheidender Bedeutung. Ich habe in meinen fast 40 Dienstjahren immer wieder erlebt, dass die Gemeinde als solche mit der Lösung von Konflikten in der Regel überfordert ist. Im ersten schweren Konflikt in der Gemeinde, in dem ich stand, hatte ich noch die Illusion von mündiger Gemeinde in dieser Hinsicht und habe gemeint, die Gemeinde kriegt das wieder in den Griff. Völlige Fehlanzeige. Es braucht eine starke Gemeindeleitung, die in geistlicher Klarheit und Entschlossenheit Konflikte so zügig wie möglich klärt. Und zügig, natürlich immer eingeklammert wie möglich. Letztes Jahr ließ sich der Konflikt aus bekannten Gründen nicht zügig lösen, weil der Betreffende alles getan hat, um ihn endlos in die Länge zu ziehen und im Hintergrund immer noch rumort. Aber grundsätzlich so zügig wie möglich, denn die Menschen sind in der aller Regel nicht konfliktfähig, sondern harmoniebedürftig bin ich auch. Nun kann mancher eine gewisse Zeit etwas aushalten, was seinem Wesen nicht entspricht, aber die meisten können das nicht. Und wenn ein Konflikt nicht sehr schnell gelöst wird, bleiben Woche um Woche mehr Menschen weg und auch immer mehr Verletzungen häufen sich naturgemäß. Es liegt einfach, da geht es gar nicht um Vorwürfe, es liegt in der Natur eines Konflikts, je länger ein solcher Konflikt andauert, ob in der Ehe, in der Familie oder in der Gemeinde, je höher wird das Maß an Verletzungen, das man sich gegenseitig zufügt. Und deshalb nicht nur für die Gemeinde, sondern für auch eheliche und familiäre Konflikte aller Art, es gilt immer, klärt's so schnell wie möglich. Lasst die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen. Ein gutes biblisches oder sonstiges Mahnwort. So zügig wie möglich klären. Wie hilfreich eine sauber geklärte, starke Gemeindeleitung sein kann, haben wir denn in den ersten Monaten dieses Jahres praktisch erlebt. Nach den harten Kämpfen, die auch noch weit in dieses Jahr hineingegriffen haben, griff Satan dann auf weiteren Ebenen an. Nach Ausscheiden des ersten Vorsitzenden klärte der Vorstand satzungsgemäß, wer nun vom Vorstand dieses Amt übernehmen soll. Und es war extrem wichtig, dass unsere Satzung das so vorsieht. Es hatten sich nämlich bereits im Hintergrund welche zusammengetan, anders sind bestimmte Aussagen und Vorgänge nicht zu werten, um im Rahmen der Jahresmitgliederversammlung einen eigenen Kandidaten zur Wahl des ersten Vorsitzenden zu stellen. Kampfabstimmungen, weitere Belastungen, Spannungen, Spaltungen der Gemeinde wären die unvermeidbare Folge gewesen. Da unsere Satzung aber als Normalfall vorsieht, dass sich erstens der Brüderrat bei Bedarf selbst ergänzt und zweitens in der Regel auch selbst klärt, wer welches Amt innerhalb des Vorstands gleich Brüderrats übernimmt, hatte dieser weitere Versuch eines Machtkampfs und Angriffs auf die Einheit der Gemeinde schon im Ansatz keine Chance. Ich erwähne es deshalb, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass man klare, geistlich geordnete Gemeindestrukturen mit einer starken Gemeindeleitung hat, weil hier manches an Fehlentwicklungen einfach im Vorfeld schon an der Struktur abprallt. Wir haben, wenn auch die Satzung an einzelnen Punkten noch etwas nachgebessert werden sollte, vor Jahren ganz bewusst die Satzung so formuliert, dass biblische Leitungsstrukturen in ihr verankert sind. Und die Gemeinde tut gut daran, das auch bei eventuell anstehenden Änderungen im Grundsatz so zu belassen, dass die Grundstruktur biblischer Leitungsordnung nicht angegriffen und verändert wird. Nächster wichtiger Punkt, eine starke Gemeindeleitung ist ein wichtiges Band der Einheit. Ich verwende jetzt ein Beispiel, das ins Auge gehen kann, ich tue es trotzdem. Wir sehen es als Extremfall, und jetzt nehmt es bitte ganz ernst, wenn ich so sage, auch mit entsprechend extrem ungeistlicher Schlagseite, sehen es trotzdem als Beispiel am Amt des Papstes. Wenn man auf die römisch-katholische Kirche schaut und sieht, was sich da alles an Orden und Werken und so weiter tummelt, in den starken Armen des Papsttums kann die römisch-katholische Kirche Strömungen und Gruppierungen zusammenhalten, die so verschieden sind, dass sie ohne diese starken Arme des Papstes längst in hundert und tausend Richtungen zersplittert wären und auseinandergeflogen. Wie gesagt, es ist ein unbiblisches Extrem, gar keine Frage. Also ich will hier nicht im Papsttum, auch nicht in der evangelischen Freikirche Riedlingen das Wort reden, ganz und gar nicht, damit niemand kommt und mir das hinterher so auslegt. Aber auch an den Extremen wird ja oft der Grundsatz besonders deutlich. In gesundem Maß, in gesundem biblischem Maß, ist eine starke Gemeindeleitung auch ein wichtiges Band der Einheit. Sie kann gerade heute, wo aus so vielen Richtungen verschiedene Strömungen, Prägungen in eine Gemeinde hineinfließen, wie wir das seit Jahren auch erleben, in der Autorität ihres Amtes manches zusammenhalten, was sich bei basisdemokratischen Strukturen längst heillos zerstritten hätte. Wenn jeder sein eigener Papst ist, um mal dieses geflügelte Wort zu verwenden, dann hat man eben ruckzuck 100.000, 500.000 Splittergrüppchen. Ja, eine starke, gesunde, biblisch-geistliche Gemeindeleitung kann da ein Stück weit Einhalt gebieten. Es setzt natürlich voraus, dass die Gemeinde die Gemeindeleitung in ihrem Amt achtet und unterstützt. So wie wir es Hebräer 13, Vers 17 gehört haben, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Das ist Aussage einer Tatsache. Jeder, der in der Gemeinde ein leitendes Amt hat, muss sich darüber im Klaren sein, er wird dafür vor dem lebendigen Gott Rechenschaft ablegen. Ohne irgendein Wenn und Aber. Er wird es tun müssen. Damit er aber das mit Freuden tut, dieses Amt, und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also, wir fassen diesen Punkt zusammen. Eine funktionierende, starke Gemeindeleitung beruht darauf, dass die Gemeinde die Gemeindeleitung in ihrem Amt achtet und unterstützt und vor Gott mitträgt. Und nicht permanent im Hintergrund versucht, irgendwo zu sägen. Die Autorität der Gemeindeleitung, auch das ist wichtig, hat selbstverständlich dort ihre biblische Grenze, wo die Gemeinde eines Tages feststellen muss, dass sich Wölfe im Schafspelz in die Gemeindeleitung hineingemogelt haben. Das gibt's leider immer und überall mal wieder, nicht nur bei uns. Es wird wahrscheinlich kaum irgendeine Gemeinde über einen längeren Zeitraum bestehen, ohne dass dies auf die eine oder andere Weise der Fall wäre. Und selbstverständlich muss jede Gemeinde, die auf dem Weg des Herrn unterwegs ist, mit Unterwanderung rechnen, so wie es in der Politik auch üblich ist. Ob das früher die NPD war, die zu großen Teilen aus Verfassungsschützern bestand, ob das heute die AfD ist, etc. Überall, wo etwas ist, wird auch unterwandert. Das ist einfach in dieser Welt so. Und nachdem die Gemeinde Jesu in dieser Welt lebt, ist es hier auch genauso. In einem solchen Falle, wo eben die Gemeinde feststellen muss, dass sich Wölfe im Schafspelz in die Gemeindeleitung hineingemogelt haben, ist es dann nicht nur möglich, sondern geistlich geboten, dass sich die Gemeinde im Namen des Herrn gegen die Gemeindeleitung erhebt. Im minderschweren Fall sieht unsere Satzung vor, dass der Brüderrat selbst mit 2/3 Mehrheit ein Mitglied aus dem Vorstand abberufen kann. Im Fall des Worst-Case-Szenarios, eines geistlichen Super-GAUs, sieht unsere Satzung die Möglichkeit vor, dass die Gemeindeversammlung dann den kompletten Vorstand gleich Brüderrat abberuft. Diese Möglichkeit, die mit des Herrn Hilfe auch umgesetzt werden konnte, hat letztes Jahr den Fortbestand unserer Gemeinde ermöglicht. Ein wesentlicher Grund, dass die Gemeinde als solche in der Regel mit Konflikten überfordert ist, liegt darin, dass Menschen, auch solche, die sich Christen nennen, dazu neigen, persönliche Beziehungen, Gefühle und Abhängigkeiten über geistliche Notwendigkeiten und Entscheidungen zu stellen. Das ist eines der großen Dramen, dem aber überall zu begegnen ist. Und wo er hinguckt, auf Gemeindekonfliktsituationen, wird er immer, ich würde sagen immer und ausnahmslos, genau diesem Problem begegnen. Ihr werdet immer einen ganz wichtigen Teil, egal wie dramatisch der Konflikt ist, egal um wie viel es geht, ob es um Wohl oder Wehe einer Gemeinde geht. Ich habe es in einer früheren Gemeinde erfahren, da lagen die Fakten glasklar auf dem Tisch. Aber aufgrund der persönlichen Beziehungen zu einem der Ältesten ist der ganze Vorstand zurückgetreten, um diesem einen den Rücken zu stärken und hat die gesamte Existenz der Gemeinde damit aufs Spiel gesetzt. Weil die persönlichen Beziehungen untereinander über alles andere gestellt wurden. Und es ist ein Grundproblem, dem wir immer und immer und immer und immer und immer wieder begegnen werden. Ein ganz großer Teil unserer Mitmenschen, auch in christlichen Gemeinden, wird im Konfliktfall immer die persönliche Beziehung über das geistlich Richtige stellen. Hochdramatisch. Hochdramatisch. Und ich sage auch einen Punkt, nicht ich sage es, die Bibel sagt es, seinen eigenen geistlichen Stand zu überprüfen. Kommen wir gleich noch drauf. Weil das der Fall ist, wird aber von einem leider erschreckend großen Teil auch der Menschen in christlichen Gemeinden immer wieder Geistliches nicht geistlich, sondern menschlich-fleischlich beurteilt und auch entsprechend gehandelt und entschieden. Und deshalb ist einerseits in der Regel die Masse der Gemeinde mit Konfliktlösungen überfordernd, weil dieser Mechanismus zu massiv wirkt. Und zweitens erfordert deshalb auch die Berufung ins geistliche Leitungsamt eine Persönlichkeit, die geistliche Notwendigkeit unabhängig von menschlicher Betroffenheit zu beurteilen und zu entscheiden vermag. Ich wiederhole diesen Satz nochmal, weil er so wichtig ist. Deshalb erfordert die Berufung ins geistliche Leitungsamt eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, geistlich Notwendiges unabhängig von persönlicher Betroffenheit, menschlicher Betroffenheit zu beurteilen und zu entscheiden. Ich denke Jahre zurück an einen Bruder, ein lieber geistlicher Mann, seine Gemeinde benötigte dringend Älteste. Ich habe ihm gesagt, weil ich ihn auch so in der persönlichen Begegnung schätzen gelernt habe, warum lässt du dich nicht berufen? Und er sagte beeindruckend ehrlich, ich kann keine harten Entscheidungen treffen. Ich bin von meiner Persönlichkeit zu weich. Ich kann keine harten Entscheidungen treffen. Ich kann anderen nicht wehtun. Ist ehrlich. Ja, liebe Geschwister, es ist aber richtig. Man muss in einem Leitungsamt auch harte Entscheidungen treffen können. Man muss in einem Leitungsamt, auch in einem geistlichen Leitungsamt, Menschen auch wehtun können, auch wenn es einem selber schwerfällt, noch so schwer. Anders ist die Ausübung eines geistlichen Leitungsamtes schlechterdings nicht möglich. Denn um Missständen zu wehren, um die Gemeinde des Herrn vor Wölfen im Schafspelz zu schützen, können sehr harte Entscheidungen notwendig werden. Allerdings sind da auch auf Seiten der Gemeindeglieder klare Entscheidungen nötig. Es wäre ganz falsch, wenn die Gemeinde sagt, wunderbar, wir haben eine starke, vom Herrn berufene Gemeindeleitung, dem begegne ich auch oft. Lass die nur machen. Lass die nur machen. Und wir machen es wie Pilatus und sitzen zu Hause im bequemen Sesselchen, falten vielleicht die Hände, sind aber vor allem damit beschäftigt, unsere Hände in Unschuld zu waschen. Wenn was schief geht, war es ja die Gemeindeleitung. Nein, nein, liebe Geschwister, genau deshalb gibt es ein Miteinander von Gemeinde und Gemeindeleitung. Die Gemeinde steht hinter der Gemeindeleitung, hat ihr den Rücken zu stärken im Gebet und auch sonst. Und deshalb sind auch die Gemeindeglieder in klare Entscheidungen und Positionierungen gestellt und gefordert. Und darum ging es in der Lesung 2. Mose 32. Ihr habt euch vielleicht gewundert und gefragt, was um Himmels Willen hat das mit geistlicher Leitung der Gemeinde zu tun. Ich habe bewusst diese diesbezüglich extrem scharfen Verse als Lesung für heute gewählt und lest die gerne unter diesem Aspekt zu Hause nochmals aufmerksam durch. Vorausgegangen war die Anbetung des goldenen Kalbs, ein gigantischer Frevel gegen den allmächtigen Gott, dem in entsprechender Konsequenz und Härte entgegengetreten werden muss. Und jetzt der Ruf des Mose: Nehmt den mit nach Haus, liebe Geschwister, auch für jede künftige Konfliktsituation. Wir wissen nicht, wie lang es bis zum Tag des Herrn, bis zur Entrückung noch ist, was da noch kommen mag. Nehmt es mit nach Hause, ganz tief ins Herz. Der Mose ruft: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Mose ruft ganz konsequent zur Entscheidung. Etwas Ungeheures ist im Volk geschehen. Der Segen, ja der Fortbestand des ganzen Volks steht auf dem Spiel. Und da muss jeder Stellung beziehen, auf welcher Seite er steht. Liebe Geschwister, angesichts des Bösen gibt es keine Neutralität. Angesichts des Bösen gibt es keine Neutralität. Und dann gibt Mose den in unseren Ohren ungeheuer klingenden Befehl: Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte, geht hin und her von einem Tor zum anderen durchs Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Denken wir mal drüber nach. Der Mose hat nicht gesagt: Nehmt euer Schwert und nutzt die Gelegenheit und erschlagt den, den ihr sowieso schon lange auf dem Kieker habt. Das wäre ja noch eine moderatere Möglichkeit gewesen, ja? Nein, er sagt, erschlage jeder seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Natürlich nicht willkürlich, sondern diejenigen, die da an diesem ungeheuren Götzenspektakel mitgemacht haben. Das war Altes Testament, Alter Bund. Im Neuen Bund erschlagen wir natürlich niemanden mehr, wir stechen auch niemanden mit Messern ab. Aber die Entscheidung, auf welcher Seite stehe ich, die muss auch im neuen Bund in derselben Klarheit und Kompromisslosigkeit getroffen werden. Wir sehen es ganz deutlich, dass sich dieses Gesetz, dieser Grundsatz im neuen Bund durchzieht. Jesus sagt: Wer Vater, Mutter, Bruder, Schwester etc. mehr liebt als mich, deshalb habe ich gesagt, dann prüfe auch jeder seinen eigenen geistlichen Stand vor dem Herrn. Wenn er Schwierigkeiten hat, geistliche Entscheidungen geistlich zu beurteilen und nicht menschliche, persönliche Beziehungen und Abhängigkeiten zum Maßstab zu machen, der ist mein nicht wert. Der ist mein nicht wert. Das heißt ganz klar, wer sich in Konfliktsituationen nicht klar auf die Seite der Wahrheit stellt, auch wenn das eine Entscheidung gegen Familie und gegen Freunde, gegen Vater und Mutter bedeutet, der ist mein nicht wert. Konfliktsituationen erfordern klare Entscheidungen. Für Neutralität, für Angebliche ist da kein Platz. Ich kann es nur noch mal sagen. Jesus sagt, Matthäus 12,30 an anderer Stelle: Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es kommt wieder auf die Situation an. An anderer Stelle, als die Jünger sagen: Herr Jesus, da musst du einschreiten, da predigt einer in deinem Namen irgendwie das Wort, da reagiert Jesus ganz anders. Ja, da sagt er: Lass ihn machen. In dieser Situation geht es um eine Konfliktsituation. Jesus hat einen Besessenen geheilt. Die Pharisäer werfen ihm vor, er treibe die Teufel durch Beelzebub aus. Hier tobt der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Hier steht Wahrheit gegen Lüge. Und dann gibt es keine Neutralität. Wer sich in dieser Situation nicht ohne Wenn und Aber auf die Seite der Wahrheit stellt, macht sich automatisch zum Bundesgenossen der Lüge. Da gibt es kein Dazwischen. Liebe Geschwister, unsere Gemeinde ist in den knapp 17 Jahren, die ich hier bin, durch zwei sehr ernsthafte Krisen gegangen. Beide Male war über Monate hinweg nicht abzusehen, ob und falls ja, wie die Gemeinde diese Angriffe beide Male von innen überstehen wird. Beide Male hat der Herr durchgetragen und die Gemeinde letztlich neu geeint und gestärkt aus diesen harten Kämpfen hervorgehen lassen. Wir wissen nicht, welchen Angriffen von innen und vielleicht auch von außen die Gemeinde noch standhalten muss bis zum Tag der Entrückung. Eine biblische Leitungsstruktur sowie eine hinter der Gemeindeleitung geeinte Gemeinde sind ganz wesentliche Voraussetzungen. Und natürlich das Gebet und die Zuversicht, dass der Herr auch weiterhin schützend seine Hände um unsere Gemeinde halten wird. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Teuer Gott und Vater, wir können dir auch am Ende dieses Gottesdienstes nur noch einmal von Herzen danken für alle Bewahrung, für alle Treue, für alle erwiesene Güte bis auf diesen Tag. Und dass wir auch von diesen Erfahrungen und vor allem auf der Grundlage der Verheißungen deines Wortes auch zuversichtlich in die Zukunft gehen und gemeinsam in die Zukunft sehen dürfen, weil wir wissen, du gehst mit, du gehst voran. Wir wollen auch in diesem Tag noch einmal, Herr, für unser Volk und Vaterland bitten, auch für diesen ganzen Wahnsinn, dass unser Land hier längst in eine Art dritten Weltkrieg gegen Russland hineingezogen wurde, der immer mehr ausgeweitet wird von unsäglicher Kriegstreiberei, jetzt mit einem ganz offiziellen grünen Licht quasi für die Ukraine, auch vom Westen, auch von Deutschland gelieferte Waffen auf russischem Territorium einzusetzen. Wir können dich da nur bitten, diesem Wahnsinn so weit wie möglich doch Einhalt zu gebieten. Wir wollen dich auch weiter für die Opfer vom vergangenen Freitag bitten und ihre Familien, für alles, was sonst in diesen Tagen geschieht, wo sich das Böse immer mehr ausbreitet, dürfen dich bitten, dass du ihm Einhalt gebietest, dass du uns als Gemeinde weiter Kraft und Vollmacht schenkst, dein Wort weiterzusagen. Wir danken dafür, dass wir immer wieder sehen, wie auch Menschen in den vergangenen Jahren, insbesondere seit 2020, zum Glauben gekommen sind, dass sie sich wirklich festgründen in dir und deinem Wort und dass wir unter deinem Segen auch mit dazu beitragen dürfen. Segne, bewahre du die Geschwister auch in der Ferne zu Hause, die Einsamen, die Alten, die Betrübten, die Niedergeschlagenen, richte sie auf. Und du weißt, was an jeder von uns auch ganz persönlich in diesen irren, bösen Zeiten jeden Tag an Mut, an Kraft, an Trost von dir und von deiner Gegenwart braucht. Loben und preisen dich, Herr, dass du da bist und mit uns gehst. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.